Ja, okay, ich denke, wir nutzen dann die Chance, dass das Pfeifen aufgehört hat. Sonst fängt es gleich wieder an. Verständlich bin ich bis nach hinten oder muss ich lauter reden?
Schieb's mal.
So besser?
Ich kann auch ein bisschen mit.
Okay. Thema 20 Jahre Grundgesetzänderung. Ich werde zu Anfang ein bisschen eingehen darauf, wie es zu der Grundgesetzänderung gekommen ist, dann aber auf die Folgen und auf die heutige Situation eingehen, die daraus resultiert. Also das, was im Asylrecht sich geändert hat nach der Grundgesetzreform. Im Vorspann nochmal so ein paar Bilder zur Erinnerung an die Zeit, in der die sogenannte Asylrechtsreform diskutiert und dann beschlossen wurde. Da ist ein gewisser zeitlicher Zusammenhang zwischen den Bildern und der Diskussion, die dann zu der Asylrechtsreform geführt hat. Allen bekannt, Hoyerswerda, sozusagen das erste große Pogrom über mehrere Tage hinweg. Rostock-Lichtenhagen, konnte man jeden Abend in den Nachrichten verfolgen, wie die Polizei und die Feuerwehr untätig in den hinteren Reihen stand und zuguckte, wie nach und nach die Balkone in Brand gesteckt wurden. Mölln, das Bild mit dem Herrn, der da seinen Arm streckt, das sollte man sich erinnern, weil das gibt es auch aktuell, das kommt dann nachher nochmal, wenn wir auf die heutige Situation übergehen. Ich weiß nicht, ob das derselbe Typ ist, aber es fiel mir auf, dass die Situation in Rostock-Lichtenhagen und in Hoyerswerda, das war schon ein Höhepunkt der damaligen Aktivitäten des Bürgertums. Es waren keine rechten Banden, die da agiert haben. Die waren zwar auch da, aber es war überwiegend Wohnbevölkerung, die drumherum wohnte und die genervt war von der Unterbringung. Das waren in Rostock gar keine Flüchtlinge, sondern es waren Vertragsarbeitnehmer aus Vietnam, gegen die sich die Pogrome gerichtet haben. Aber das war in der Situation dieser Jahre völlig egal, wer es war. In Solingen sind ja auch keine Häuser von Asylbewerbern angesteckt worden, sondern von Arbeitsmigranten. Das war eine Entwicklung, die sich von 91 bis 93 fortgesetzt hat. Ich habe im Vorfeld zu diesem Vortrag, nicht zu heute, aber zu dem Vortrag, mal versucht, Statistiken zusammenzustellen, die, wie man es in den Statistiken nennt, ausländerfeindliche Straftaten vor der Wende und nach der Wende. Also was sich da verändert hat. Weil eins steht fest, die Zahl der Anschläge, der tödlichen Anschläge, die ist zurückgegangen. Aber die Zahl der Anschläge ist in keiner Weise zurückgegangen nach 1993. Nur die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Aktivität, das ist sozusagen zum Normalzustand geworden, dass sich Bürger im Umfeld von Asylbewerberunterkünften dagegen zur Wehr setzen, dass Flüchtlinge dort untergebracht werden. In der Regel ist das normale Bürgertum, Hauseigentümer, Eigentumswohnungsbesitzer, die als zentrales Argument immer anführen, dass sie einen Wertverlust zu erleiden haben, wenn da Flüchtlinge leben. Oder es sind öffentliche Einrichtungen, Altenheime, Kindergärten, wo dann gesagt wird, wir verlieren die Anmeldezahlen oder es kommen keine Bewohner mehr in unsere Einrichtung, wenn da Asylbewerber untergebracht werden. Aktuell ist diese Debatte gerade in Wickede-Wimbern. Aktuell in Wimbern soll eine neue Erstaufnahmeeinrichtung in ein Krankenhaus etabliert werden. Das ist gehobene Bürgerschicht, die da wohnt. 800 Einwohner hat der Ort und 500 Flüchtlinge sollen da untergebracht werden. Dass die ja jetzt nicht begeistert sind, wenn man quasi eine Verdopplung der Bevölkerungszahl hinkriegt, das ist vielleicht noch verständlich, aber die Argumente, wie gesagt, sind dieselben wie damals 93 oder 92, 91 schon in Hoyerswerda. Das war dann der Höhepunkt. Gleich sieht man noch den Zusammenhang, wenn ich darstelle, wie die Entwicklung zu der Asylrechtsreform war, wie die Debatte war. Vielleicht im Vorfeld noch gesagt, strittig war das zwischen den beiden großen Parteien. Die CDU wollte die Reform, die SPD wollte sie nicht. Aber wie immer, wenn die SPD was nicht will, beschließt sie am Ende genau das, was sie eigentlich nicht will. Oder was sie sagt, dass sie nicht will. so wie jetzt auch. Ne? Wir wollen keine große Koalition, aber wir machen eine große Koalition. Mediale Vorbereitung, die könnte man jetzt zeitlos übertragen auf die heute Zeit. Das sind die gleichen Argumente, das Boot ist voll, Staatsnotstand, wir müssen was unternehmen. Herr Fahrtmann, damals Arbeitsminister hier in Nordrhein-Westfalen, fand kurzen Prozess, an Kopf und Kragen packen und raus damit. Das war so der Tonfall, in dem sich das abspielte. Nicht nur in Reihen der Betonfraktion der SPD, sondern das ging durch alle Parteien und Fraktionen hindurch. Aber das ist nicht einfach nur eine Spontanhandlung gewesen, sondern es war eine systematische Vorbereitung einer Kampagne, vor allem auf Seiten der CDU. Die haben damals der Generalsekretär Volker Rühe, der hat einen sogenannten Leitfaden entwickelt, der allen Kommunen zur Verfügung gestellt wurde, also den Kommunalvertretungen der CDU, mit der sozusagen die Anti-Haltung der SPD angeprangert werden sollte. Und da gibt es ganz konkrete, inzwischen kann man das Ding nicht mehr bekommen, aber in verschiedenen Archiven kann man es noch einsehen. Das hatte wirklich klein Beschreibungen, wie man argumentativ auf Märkten auf die Leute zugehen soll. Und es ging immer darum, dass man der SPD den schwarzen Peter in die Schuhe schiebt, eben sagt, wer nicht dafür ist, dass das Asylrecht reformiert ist, der ist verantwortlich dafür, dass die Kindergärten nicht ausgestattet werden können, wie sie ausgestattet werden sollten, weil das Geld geht halt drauf für Flüchtlinge, die hierher kommen und die eigentlich alle gar keinen Grund haben. Genau dieselbe Argumentation wie heute. Eigentlich ist man in den Parteien und in den Parlamenten ja immer der Meinung, Rechtssysteme müssen eingehalten werden und am Ende eines Rechtssystems weiß man dann, ob was rechtmäßig oder unrechtmäßig war. Aber in der aktuellen Debatte kann man ja bei Herrn Friedrichs ganz deutlich sehen, der guckt die Menschen an oder er guckt sie ja noch nicht mal an, aber er hört, es kommen Leute aus Serbien und Mazedonien und sagt sofort, das ist Asylmissbrauch. Damit hat er ja eine Entscheidung vorweggenommen, für die das Bundesamt normalerweise 1 bis 1,5 Jahre braucht, nämlich zu prüfen. Dann kann ich am Ende sagen, ob ein Asylantrag rechtmäßig war oder ob er unrechtmäßig war. Die Antragstellung an sich ist nie unzulässig. Also wenn es ein Antragsverfahren gibt, dann darf man dieses Antragsverfahren, ich glaube, der sinkt hier, darf man dieses Antragsverfahren auch wahrnehmen, das ist kein Missbrauch. Und trotzdem wird im Zusammenhang mit dem Asylrecht immer von Missbrauch geredet. Diese Debatte, ähnlich wie die Debatte einige Jahre später bei der Staatsangehörigkeitsreform, da war es die CDU in Hessen, die Kampagne gefahren hat, eine Kampagne gegen die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft. Da wurden Unterschriften gesammelt, im Wahlkampf war das, da wurden Unterschriften gesammelt und das Ergebnis war dann, dass die Leute an die Stände der CDU gegangen sind und gefragt haben, wo man gegen Ausländer unterschreiben kann. Also kein Mensch hat realisiert, um was es da zumindest vorgeblich gegangen ist, sondern man hat gleich verstanden, was gemeint war, nämlich gegen Ausländer. Im Verlauf dieser Debatte ereignete sich dann das Pogrom in Hoyerswerda. Und das war das erste Mal, dass staatliche Institutionen quasi zugeguckt haben und nicht eingegriffen haben. Noch weiter ohne kann ich nicht. Ich weiß nicht, warum er immer wieder runtergeht. Ich tue ihm nichts.
Ich bin nicht stark genug, um das Rad zu drehen. Ich habe das falsche.
Gut, diese Unruhe, die dadurch ausgelöst wurde, hat natürlich wiederum beim Bürgertum dazu geführt, dass man gesagt hat, da muss man durchgreifen, aber nicht gegen diesen Mob, der da agierte, sondern für den hatten viele Verständnis. Das konnte man immer abends in den Nachrichten, ich meine, die meisten hier haben es in den Nachrichten nicht verfolgt, aber ich habe es in den Nachrichten verfolgt, da konnte man hören, dass die Leute sagen, ja, ich bin dagegen, dass man hier mit so einem rechten Mob durch die Straße zieht, aber das, was die da sagen, das ist auch richtig so, das sehe ich genauso. Da kommen immer mehr hier an und wollen alle nur unser Sozialsystem ausnutzen. Im Ergebnis kam es dann zu Fakten, die nicht nur ein vorübergehendes Pogrom oder Übergriffe gegen Ausländer waren, sondern es kam eine Etablierung von rechten Parteien in den Parlamenten. Damals hat das noch dazu geführt, dass massenweise Leute auf die Straße gegangen sind und das als unanständig empfanden, dass DVU oder Republikaner in irgendwelchen Parlamenten saßen. Heute ist das ja eher, da nimmt man Lachs zur Kenntnis, dass es so ist. Dann ist es eben so, wir sind halt eine Demokratie und da dürfen die auch mitmachen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich gesagt, die SPD hat ziemlich klar erklärt, mit ihr gibt es keine Asylrechtsreform. Aber unter dem Eindruck der Pogrome und der Einzelanschläge, also es gab nicht nur Pogrome, sondern es gab während der ganzen Zeit auch Übergriffe auf alle möglichen Asylbewerberunterkünfte, es war auch relativ gefahrlos, weil die meisten Asylbewerberunterkünfte weit außerhalb der Städte liegen, irgendwo im Wald oder im Industriegebiet. Da konnte man mal schnell einen Anschlag, einen Molotow-Cocktail schmeißen und verschwinden. Und bis die Polizei kam, hatte man schon das nächste Asylbewerberheim gefunden. Also es war keine Gefahr, dass man dabei entdeckt werden konnte oder so. Unter diesem Eindruck hat dann der SPD-Vorstand angefangen zu argumentieren, man kann nicht auf Grundsätzen beharren, die die Bevölkerung nicht will. Das ist ja dann immer so. Ne? Wenn es einen Widerstand gibt, dann sagt man, dass die Bevölkerung will was oder will was nicht. Ansonsten interessiert einen das zwar nicht, aber in den Situationen fand es äußerst wichtig, darauf einzugehen, aber nicht einzugehen in dem Sinne, dass man jetzt sagt, jetzt erst recht nicht, sondern im Gegenteil. Jetzt ziehen wir uns zurück und sagen, wir müssen gucken, dass wir die Asylrechtsreform, die die CDU plant, ein bisschen abschwächen und am Ende eine Regelung haben, die von allen getragen wird, aber trotzdem unseren Vorstellungen, also den SPD-Vorstellungen, am nächsten kommt. Also wenig ändern, aber trotzdem eingehen auf die Forderungen. Die Reaktion der Öffentlichkeit war dann Rostock-Lichtenhagen. Also wenn man merkt, eine Woche Randale und Übergriffe ohne Eingreifen der Polizei in Hoyerswerda, Ergebnis ist, die SPD kippt um, dann sagt man sich, ja gut, dann machen wir die nächste Aktion. Hat ja offensichtlich funktioniert. Und auch da ist es dann, wie gesagt, mehrere Tage lang zu Übergriffen gekommen. Die Leute sind gar nicht mehr nach Hause gegangen, die haben gleich kampiert davor. Ein paar Durchgeknallte haben ständig versucht, das Haus zu stürmen. Die anderen standen, skandierten und freuten sich darüber, dass jetzt endlich dieses Sonnenblumenhaus abgerissen wird, heiß abgerissen wird. Die dort lebenden Vietnamesen mussten von Tag zu Tag ein Stockwerk höher flüchten, weil immer mehr Brände ausbrachen oder die Rauchentwicklung sie nach oben trieb. Es war noch ein Sozialarbeiter, ich glaube ein Sozialarbeiter der Stadt anwesend und ein Kamerateam, sonst wüsste man alles das gar nicht. Das Kamerateam hat während der ganzen Zeit gefilmt und konnte auch nicht raus aus dem Haus, weil aus dem Haus raus ließ man sie nicht. Deshalb blieb nur der Weg nach oben. Und als sie ganz oben angekommen waren, standen sie vor einer verschlossenen Stahltür, die sie nicht aufkriegten. Und die Rauchentwicklung wurde immer stärker. Erst dann hat die Feuerwehr eingegriffen, erst dann wurde unten der Brand gelöscht, weil eben ein Fernsehteam anwesend war. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn kein Fernsehteam anwesend gewesen wäre, aber die haben natürlich live berichtet und zeigten dann, wie die Rauchentwicklung da oben war. Und dann konnte man in der Tagesschau eben betrachten, in welcher Notlage die Leute sich da oben befunden haben. Nachdem die Aktivitäten in Rostock-Lichtenhagen zurückgegangen sind, die sind zurückgegangen nicht deshalb, weil man gesagt hat, wir haben jetzt genug gemacht, sondern die sind zurückgegangen, weil man die Vietnamesen weggebracht hat. Anschließend war eben das Ergebnis genau das, was man wollte, sie waren nicht mehr da. Gegen das Haus an sich hatte man ja nichts, nur dagegen, dass da eben Vietnamesen wohnten. Im November darauf, wenige Monate später, hat der SPD-Sonderparteitag dann beschlossen, dass eine Grundgesetzänderung möglich ist und dass sie die mittragen wollen. Wieder eine Woche später haben dann das Haus in Mölln gebrannt. Wieder gab es Krokodilstränen, wieder haben alle erklärt, so geht das nicht, das können wir uns hier nicht bieten lassen. Aber man hat nur gewartet auf die nächste Aktivität und hat die dann wieder genauso tatenlos begleitet. Dann hat sich die SPD mit der CDU und der FDP getroffen im Dezember, also einen Monat später, um konkret die Änderung zu besprechen. Welche Passagen der CDU-Vorschläge sollten übernommen werden und welche nicht und welche Gegenleistung kriegt die SPD? Die SPD hatte Forderungen gestellt, okay, wir stimmen zu, aber dann muss es eine doppelte Staatsbürgerschaft geben, es muss eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts geben, also sozusagen, wir geben euch nach in bestimmten Forderungen und dafür müsst ihr bei uns auch Forderungen erfüllen. Am Ende sind wir dann alle zufrieden. Am Abend des 6. Dezember, also während dieser Verhandlungen, hat es in München eine Demo mit 400.000 Teilnehmern gegeben, die sich gegen diese rechte Gewalt ausgesprochen haben. Es war die erste große Aktion die auf diese Pogrome reagiert hat und die gleichzeitig die Forderung gestellt hat, keine Grundgesetzreform, weil das würde den Rechten nur Recht geben und sie bestärken in ihrem Handeln, dann weiter so fortzufahren. Es war so zu der Zeit, wie gesagt, Statistiken sind nicht zu finden, ach, das habe ich vorhin nicht zu Ende gesagt, es gibt, jedenfalls ich habe keine gefunden, es gibt keine Vergleichsmöglichkeit mehr. Es gibt Statistiken bis zur Wende oder ab der Wende bis heute. Aber wie die Zahl der Anschläge vor der Wende gewesen ist, ließ sich noch nicht mal mehr in alten Verfassungsberichten, Verfassungsschutzberichten nachvollziehen. Statistiken habe ich dazu nicht finden können. Das wäre deshalb wichtig, um zu zeigen, dass die Zahl der Anschläge heute auf einem massiv höheren Niveau ist, als sie vor der Wende gewesen sind. Also die Leute waren damals nicht anders drauf, aber die haben sich nicht getraut zu agieren. Nach diesen Pogromen war da keine Hemmschwelle mehr da. Anschläge in der Form hat es zwar nicht überall gegeben, aber Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte hat es in nahezu jeder größeren Stadt gegeben. Jeder fühlte sich berufen, da jetzt mitzuhandeln. Während diese 400.000 Leute demonstriert haben und eben gefordert haben, dass es keine Grundgesetzänderung gibt, haben sich dann die Fraktionen SPD, FDP und CDU geeinigt. Und dann sind sie vor die Kamera getreten, Herr Schäuble und der Herr Klose von der SPD, und haben erklärt, dass das die Asylrechtsreform ein Signal der Versöhnung ist. Stellt sich natürlich die Frage, an wen? Also für die Asylbewerber war es keine Versöhnung. Aber offensichtlich wollten sie sich mit denen versöhnen, die da vorher diese Brandanschläge gemacht haben. Im Mai darauf, im Folgejahr, stimmte dann der Bundestag der Verfassungsänderung zu und hat damit faktisch das Asylrecht abgeschafft, zumindest das nationale Asylrecht. Glücklicherweise gibt es ja immer noch eine europäische eine Genfer Flüchtlingskonvention. Wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir jetzt eine Anerkennungsquote, die zwischen 0,5 und 1,5% liegt. Das sind die Fälle, die nach dem Grundgesetz heute noch anerkannt werden. Warum das so ist, kommt, wie gesagt, später. Mit diesem Signal der Versöhnung betrachteten die Parteien dann die Debatte als beendet. Aber in der Folge kam dann der Brandanschlag in Solingen. Also die Kräfte, die da aktiv geworden waren, haben sich nicht als befriedet betrachtet und hatten auch nicht das Gefühl, dass das Ergebnis, das sie gewünscht hätten, eingetreten wäre. Hier nochmal ein paar Zahlen zu der Statistik, aber wie gesagt, interessant wäre zu vergleichen mit der Zeit vor der Wende. Vor der Wende muss ich deshalb sagen, weil mit der Wende änderte sich das tatsächlich gravierend. Also wer sich daran erinnern kann, aber wem das noch bewusst ist, der kann, ich will nicht sagen, dass das mit der Wende zusammengehangen hat, aber zumindest von dem Zeitpunkt der Wende an hat die Argumentation gegen Ausländer, insbesondere gegen Flüchtlinge, massiv zugenommen. Und damit auch die Zahl der Anschläge. Der orange hervorgehobene Teil ist der alte Paragraph 16. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Mehr stand da nicht. Alles, was dann folgt, sind die Ergänzungen. Das ist die sogenannte Reform. Das heißt, 2, 3, 4 und 5 definiert, wer kein politisches Asyl genießt. Wer über Drittstaaten einreist, wer aus sicheren Herkunftsstaaten kommt, dessen Entscheidung offensichtlich unbegründet ist oder wer aufgrund von Abkommen der Europäischen Gemeinschaft mit anderen Staaten als nicht verfolgt gilt. Das ist bis heute Praxis. Man schließt dauernd irgendwelche Abkommen. Heute nennt man sie Rückführungsabkommen. Aber Rückführungsabkommen bedeuten gleichzeitig, dass ein Staat kein Verfolgerstaat ist, sonst könnte man ja dahin nicht zurückführen. Aktuell gibt es sogar noch ein Rückführungsabkommen mit dem Staat Syrien. Das will man auch nicht kündigen. Man hat ja alles Mögliche boykottiert bei Syrien, aber das Rücknahmeabkommen will man nicht boykottieren oder aufheben, weil es hat so lange gedauert, bis man das erreicht hatte. Und man hat ein bisschen Panik davor, wenn das jetzt da wieder ruhiger wird, wie werden wir die ganzen Syrer wieder los? Und wenn wir ein gültiges Abkommen haben, das muss auch die nächste Regierung, die dann da kommen wird, wenn sie denn kommen wird, akzeptieren, dann ist es besser, wir behalten das und setzen es nur aus. Also es ist vorübergehend ausgesetzt. Aktuell wird natürlich keiner nach Syrien abgeschoben, aber dieses Abkommen tritt unmittelbar wieder in Kraft, sobald die Situation einigermaßen befriedet ist. Einigermaßen befriedet heißt, wenn es da so friedlich ist wie im Irak, dann wird zurückgeführt. Weil in den Irak kann zurückgeführt werden. Da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich will nur einmal, wollte nur auf einer Folie aufzeigen, das war nicht alles, das Grundgesetz zu ändern. Das hätte auch gar nicht ausgereicht, sondern man hat dann massiv weiter das Asylrecht eingeschränkt, indem man alle dazugehörenden Gesetze, auch die neu eingeführten durch die Grundgesetzänderung, ständig weiter angepasst hat, also immer dann angepasst hat, wenn die gewünschte Wirkung nicht erreicht war. Also wenn trotzdem noch Flüchtlinge kamen oder Flüchtlinge aus Sicht der Politik sich zu wohl fühlten, dann hat man eben eine Verschärfung vorgenommen. Unmittelbar mit der Grundgesetzänderung, das war einmal diese faktische Abschaffung, von der ich eben gesprochen habe, die Drittstaatenregelung gehört dazu und das sogenannte Flughafenverfahren. Das Flughafenverfahren ist ein Schnellverfahren, das direkt im Transitbereich stattfindet. Das heißt, die Leute dürfen gar nicht einreisen, die bleiben auf dem Flughafen. Dort prüft die Bundespolizei in einem kleinen Asylverfahren, ob es überhaupt einen Grund gibt, die Leute reinzulassen. Wenn sie aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, werden sie unmittelbar beim Aussteigen gleich wieder reingesetzt in den Flieger und die Fluggesellschaft muss sie wieder mitnehmen. Auch das ist geändert worden im Rahmen der Asylrechtsreform, dass Fluggesellschaften quasi zu Hilfsdiensten des Staates gemacht wurden, indem man ihnen einfach die Kostenverpflichtung übertragen hat und gesagt hat, wer Flüchtlinge hier reinbringt, die keine Genehmigung haben reinzukommen, also illegale Einreise fördert, der muss auch dafür sorgen, dass sie wieder ausreisen. Und das macht man am Flughafen, damit die gar nicht erst drin sind. Weil wenn sie den Außenbereich des Flughafens betreten, dann greift das normale Asylverfahren und auch der Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Dann müsste zunächst mal ein ganz geregeltes Verfahren durchgeführt werden. Und das dauert je nach Zeit. Im Moment dauert das eher 3 bis 4 Jahre, aber damals zu der Zeit jetzt 2 bis 3 Jahre gedauert. Und das wollte man vermeiden, deshalb hat man sie im Flughafen behalten. Das Flughafenverfahren gilt im Übrigen bis heute fort. Eine weitere Änderung, die zwar nicht unmittelbar mit der Grundgesetzreform zu tun hatte, aber in dem Zusammenhang dann geschaffen wurde, das ist das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz. Ein Sondersozialgesetz nur für Flüchtlinge, zunächst nur für Flüchtlinge. Und das hat man, wie man da sieht, alle paar Jahre angepasst. Und angepasst heißt reformiert. Reformiert heißt in dem Zusammenhang dann immer noch schlechter gemacht. Zunächst mal den zeitlichen Rahmen ausgedehnt, bis zuletzt auf 48 Monate reduzierter Bezug von Leistungen, aber auch indem man die Zielgruppe erweitert hat. Ursprünglich waren es nur Asylbewerber, keine Abgelehnten. Also jemand, der eine Duldung hatte, war nicht Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das hat man dann allerdings schnell 1997 nachgeholt. Das wäre ja irgendwie unanständig, wenn man die noch im Verfahren sind, sanktioniert durch geringere Leistungen, aber die abgelehnt sind und nicht gehen, sozusagen belohnt, indem man ihnen höhere Leistungen gibt. Zuletzt, 2007, hat man dann auch noch die sogenannten humanitären Aufenthaltsrechte in das Asylbewerberleistungsgesetz aufgenommen. Das heißt, Menschen, die eine Anerkennung bekommen haben, keine Anerkennung als Flüchtling, aber ein Abschiebehindernis, bei denen hat man gesagt, auch die, das ist ein humanitärer Aufenthalt, aber humanitär bedeutet in dem Zusammenhang nicht, dass sie die gleichen Leistungen erhalten wie rechtmäßige Lebende. Und zwar deshalb nicht, weil die Einreise illegal war. Das ist ja auch eine Formulierung, wie sie aktuell dauernd verwendet wird. Illegale Einreise können wir nicht dulden, müssen wir gegen vorgehen. Da muss man allerdings mal erklären, oder da müsste der, der das sagt, erklären, wie ist denn die legale Einreise zum Asylverfahren? Ja, es gibt ja kein Visum zum Asylantrag. Wo sollte man das Visum auch beantragen? Beim Verfolgerstaat oder bei wem? Ja? Wenn man sich ein Visum holen will und nicht als Flüchtling kommt, also ein Studienvisum oder sowas, denke ich jetzt gerade mal an den Iran, dann muss man erst an den Pastoran vorbei, denn die stehen vor der Botschaft. Ja, ist nicht so, dass jeder in die Botschaft gehen kann und sich ein Visum holen kann. Mal abgesehen davon, dass er auch gar keins kriegen würde. Aber es gibt kein Visum zum Asylverfahren, deshalb kann man einen Asylantrag immer nur stellen, wenn man illegal eingereist ist. Denn legal gibt es keinen Einreiseweg, bis heute nicht. Weitere Änderungen, die nicht unmittelbar mit dem Grundgesetz zu tun haben, sind der Lagerzwang, also die Unterbringung in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften. Die Kommunen nennen sie netterweise Übergangseinrichtungen, um deutlich zu machen, das ist ja nur für den Übergang. Wir haben im vergangenen Jahr oder vorletzten Jahr schon eine Umfrage zu den Unterkünften gemacht und ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber bis zu 25 Jahre wohnen in so einer Unterkunft nennt man dann auch noch Übergang. In den Großstädten ist die Situation nicht ganz so brisant, weil erstens hat man Bewegungsspielraum, man kann sich innerhalb der Städte bewegen, man kann sich zusammenschließen mit anderen, man kann sich auch mit deutschen Gruppierungen, die sich für das Thema interessieren, zusammenschließen, weil es sie da gibt. Aber wenn man auf dem Land, auf dem platten Land ist, da ist keiner, der sich dafür interessiert. Und die Unterkünfte sind in der Region, in der ich auch beruflich tätig bin, bis zu 12 Kilometer vom Dorfkern entfernt. Also nicht von der Stadt, sondern vom Dorf. Und dann nochmal 12 Kilometer an einer Schnellstraße entlang und da irgendwie rechts abbiegen im Wald liegt eine alte Kaserne und da werden die Leute dann untergebracht. Arbeitsverbot wurde eingeführt, weil man gesagt hat, jemand, der hier Arbeit hat, kann sich integrieren oder ist integriert. Der könnte nachher, wenn er lange genug da ist, sagen, wo ist denn das Problem? Ich zahle doch Steuern, ich zahle Sozialabgaben, ich spreche Deutsch, ich habe keinem was getan, also könnte ich doch ein humanitäres Aufenthaltsrecht kriegen. Um das zu verhindern, hat man gesagt, wir müssen was tun, damit die gar keine Arbeit kriegen und damit die keine Deutschkenntnisse kriegen. Das heißt, Verbot der Teilnahme an Integrationskursen, solange das Verfahren nicht positiv abgeschlossen ist. Anspruch auf Integrationskurs hat also nur ein anerkannter Flüchtling oder einer mit humanitärem Aufenthaltsrecht, aber nicht jemand, der im Asylverfahren ist, egal wie lange das Asylverfahren dauert. Sie haben jetzt, also 12 Monate ist das Arbeitsverbot. Danach greift die sogenannte Nachrangregelung. Nachrang heißt, erst Deutsche, dann EU-Ausländer, dann aufenthaltsberechtigte Drittstaatler und wenn unter all denen keiner zu finden ist, der den Job machen kann, dann dürfte theoretisch auch ein Flüchtling. Aber nur, wenn er mitwirkt. Also die Ausländerbehörde prüft die Mitwirkung. Und was ist die Hauptmitwirkung eines Flüchtlings, der abgelehnt ist? Ausreisen. Ausreisen tun sie nicht, also wirken sie nicht mit, also kriegen sie keine Arbeitserlaubnis. Nicht nach 4 Jahren, nicht nach 6 Jahren, nicht nach 8 Jahren oder 10 Jahren. Je nach Ausländerbehörde. Es gibt auch kommunale Ausländerbehörden, die müssen ja immer auch den Sozialhaushalt im Kopf behalten, denn eine Ablehnung einer Arbeitsgenehmigung heißt, weiter Sozialhilfe beziehen. Und deshalb gibt es einige Kommunen, die großzügig bei der Arbeitserlaubnis verfahren, um den eigenen Sozialhaushalt positiv zu halten. In den letzten 1,5 Jahren hat die EU verhandelt. Also diese Regelungen sind überwiegend deutsche Regelungen und deutsche Erfindungen. Die Drittstaatenregelung ist eine deutsche Erfindung. Die Europäer haben sie beschlossen, mitbeschlossen. Das ist ja inzwischen nicht nur Grundgesetz, sondern auch europäisches Recht. Aber sie haben überhaupt nicht verstanden, was Deutschland unter einem Drittstaat versteht, unter einem sicheren Drittstaat. Und haben es deshalb auch nicht so ernst genommen. Inzwischen hat sich's durchgesetzt und sie nehmen es ernst. Und genauso ist das mit dem Arbeitsverbot. In den meisten europäischen Ländern dürfen Flüchtlinge arbeiten, weil die sagen, bevor wir Sozialhilfe bezahlen, sollen die doch lieber arbeiten. Aber die Regelung ist auch ins europäische Recht übernommen worden. Und dann hat man im vergangenen Jahr oder vorletzten Jahr angefangen, darüber zu verhandeln, dieses Arbeitsverbot abzuschaffen. Also andere europäische Staaten haben diesen Vorschlag gemacht. Dann hat man fast 2 Jahre verhandelt und das Ergebnis war, jetzt ist nur noch 9 Monate verboten zu arbeiten. Sie haben sich nicht dazu durchringen können, ein Arbeitsverbot aufzuheben. Und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Residenzpflicht, sage ich vielleicht kurz, Residenzpflicht heißt an dem Ort bleiben, dem man zugewiesen ist. Wenn es kleine Orte sind, dann ist es der Kreis, dem man zugewiesen ist. Da ist man nicht großzügiger, sondern es liegt daran, dass die Ausländerbehörde in der Regel in der Kreisstadt ist. Und wenn man in einem Dorf untergebracht ist, könnte man ja noch nicht mal zur Ausländerbehörde gehen, wenn die Residenzpflicht für den Ort gelten würde. Da haben wir vor 2 Jahren eine Besserung bekommen. Inzwischen gilt die Residenzpflicht für Nordrhein-Westfalen. Vorher war das so, ich kenne mich jetzt hier in Mülheim nicht aus, aber Dortmund, Castrop, Bochum, wenn man da am Stadtrand wohnte, dann geht man eine Straße entlang, 100 Meter weiter ist man in Bochum und wenn man nochmal 100 Meter weiter geht, ist man in Dortmund und dann kommt man plötzlich wieder nach Castrop, alles an derselben Straße. Diese Straße hätte ein Flüchtling nicht entlanglaufen dürfen, weil er ja in das Gebiet einer anderen Stadt geht. Das heißt, er musste dann, damals gab es noch sowas wie Coop, bei Coop einkaufen, der durfte nicht bei Aldi einkaufen, weil Aldi lag auf der Straßenseite, die zu Dortmund gehört und nicht zu Castrop oder nicht zu Bochum. Das ist Residenzpflicht. Allerdings gibt es keine völlige Befreiung von der Residenzpflicht, sondern auch das ist die Entscheidung der Ausländerbehörde. Wenn mitgewirkt wird, darf auch Geduldeten eine generelle Freigabe für Nordrhein-Westfalen gewährt werden. Dann gehen wir mal auf die aktuelle Zeit ein. Déjà-vu 2012. Im Grunde sind das die gleichen Argumente wie damals 1992, 93. Und auch die Bilder sind ähnlich. Der Mann, der da den Arm ausstreckt, ist doch ein anderer, sehe ich gerade. Aber das war vor der Unterkunft in Berlin-Hellersdorf. Da brennt es ja im Moment nicht, es brennt nicht wirklich, aber die Stimmung brennt, die Hütte brennt. Und ähnlich ist das hier im Ruhrgebiet, in Dortmund oder in Duisburg, wenn es um die Roma geht und die EU-Zuwanderer. Eigentlich genießen die alle Freizügigkeit. Die dürfen sich genauso bewegen wie jeder andere EU-Bürger, aber sie sind halt Roma. Und sie kommen zudem aus Staaten, die noch nicht Vollmitglied geworden sind. Ende diesen Jahres tritt für Bulgarien und für Rumänien die Vollmitgliedschaft ein. Und deshalb setzt man sie mittel- und obdachlos. Die einzige Chance hier zu bleiben ist, sich selbstständig zu machen. Das machen sie dann auch. Die Männer gehen auf den Arbeitsstrich, zum Beispiel in Dortmund. Die Frauen gehen so auf den Strich als Selbstständige und dann dürfen sie bleiben. Und dann kriegen sie auch Sozialleistungen, weil sie haben ja ein Einkommen. Die Städte reagieren darauf, das werdet ihr alle mitgekriegt haben, also insbesondere in Duisburg ist die Debatte ziemlich heftig und auch die abwiegelnden Argumente des dortigen Oberbürgermeisters sind ja nicht wirklich abwiegelnd. Also er setzt immerhin dran noch einen Satz, aber es geht überhaupt nicht, dass sie alle hierher kommen. Wir müssen die Bedingungen bei denen zu Hause so verändern, dass sie zu Hause bleiben. Das ist im Übrigen ja auch die Strategie bei Flüchtlingen. Da redet man seit 20 oder 30 Jahren drüber. Es ist nicht wirklich erkennbar, dass bei Herkunftsländern irgendeine Änderung eingetreten sei. Von daher gibt es auch weiterhin Zuzug von Flüchtlingen. Ganz besonders heftig wurde das Déjà-vu-Ergebnis im letzten Jahr. Letztes Jahr brach hier, wenn man so will, die Katastrophe aus. Plötzlich gab es keine Unterbringungseinrichtungen mehr. Es kamen immer mehr Flüchtlinge, aber es gab keinen Platz mehr in den Unterkünften. Und dann hat man dasselbe gemacht wie 1993. Es musste öffentlich der Eindruck entstehen, wir werden überflutet. Wenn man jetzt aber gar nicht überflutet wird, wie macht man das, dass der Eindruck entsteht, wir werden überflutet? Nehmen wir das Beispiel der zentralen Ausländerbehörde in Dortmund. Die war damals in der Innenstadt, Kaiserstraße, und hatte einen, ich würde mal schätzen, 6 Meter breiten Toreingang, der vergittert war und der konnte verkleinert werden. Und der wurde auf 1 Meter Breite verkleinert. Das heißt, damit die Menschen, die ankamen, da rein konnten, mussten sie eine Schlange bilden. Und da sie einzeln abgefertigt wurden oben, wurde die Schlange immer länger. Man stand daher bis in der Fußgängerzone. Und dann kamen die Kameraleute und filmten das und sagten, so viele Flüchtlinge kommen hier an. Die schaffen das gar nicht, die an einem Tag abzuarbeiten. Und genau dasselbe hat man 2012 auch wieder gemacht, nämlich vor den Aufnahmeeinrichtungen. Man hat einfach das Tor zugeschlossen und die Leute draußen stehen lassen. Nur, dass es diesmal nicht mehr in der Dortmunder Innenstadt war, sondern im Dortmunder Süden. Normalerweise kommt in Dortmund immer alles in den Norden, was man nicht haben will, aber in dem Fall hat man es in Dortmunder Süden gepackt, in so eine Siedlung, wo lauter Eigenheime stehen. Und die Leute sind natürlich total angefressen gewesen, aber als die Türen geschlossen wurden, saßen dort schwangere Menschen mit Kleinkindern auf der Straße bei damals 36 Grad Außentemperatur und hatten nichts zu trinken und wussten auch nicht, wo sie hingehen sollten. Und es kümmerte sich niemand drum. Da sind dann selbst die eigentlich gegen diese Unterkunft eingestellten Nachbarn gekommen und haben Wasser rausgebracht und Stühle hingestellt, damit die Leute sich hinsetzen konnten. Das ist mehrere Tage so gewesen. Und dann hat man die Leute durch Nordrhein-Westfalen gekarrt. Nach Neuss, nach Aachen gebracht, nach Unna. Überall da, wo man gerade eine Schule requirieren konnte oder eine Turnhalle. Es sollte nach außen derselbe Eindruck entstehen wie 1992. Wir werden hier überflutet und selbst unsere Schulen sind nicht mehr sicher vor lauter Flüchtlingen. Und dann kam genau dieselbe Debatte wieder. Massenweise Asylmissbrauch, gewissenlose Banden sind am Werk, die schleppen die hierher. Zuwanderung in die Sozialsysteme. Die Innenminister haben wieder eine bunte Mischung von Argumenten geliefert. Bunt deshalb, weil man sich nicht... Es ging im Kern um Asyl und Flüchtlinge, aber man hat auch gleich die Roma aus Bulgarien mit reingepackt und überhaupt die ganzen Osteuropäer, die hier ankommen, Werkvertragsarbeitnehmer, die unsere Arbeitsplätze kaputt machen. Da hat man sich nicht darüber aufgeregt, dass es Werkverträge gab, sondern man hat sich darüber aufgeregt, dass es wen gab, der diese Werkverträge wahrgenommen hat und danach gearbeitet hat. Ich schreibe das da, dass das erinnert fatal an die Entwicklung von 20 Jahren. Es erinnert nicht wirklich. Eigentlich hat es in der ganzen Zeit keine Veränderung gegeben. Die Argumentation war immer gleich, nur die Zahlen sind in der Zwischenzeit zurückgegangen. Also wir hatten die niedrigsten Zahlen 2006, da waren nur noch 20.000 Flüchtlinge in Deutschland. In dem Jahr, in dem diese neue Kampagne losgetreten wurde, waren es 60.000. Keine wirkliche Bedrohung für ein Land wie die Bundesrepublik. Die werden wohl 60.000 Leute aufnehmen können. Hier nochmal ein bisschen zu den Zahlen. Wie gesagt, die niedrigsten Zahlen waren 2004 bis 2010. In allen anderen Jahren lagen die Zahlen höher, als sie heute liegen. Also wir sind immer noch im Rahmen des Durchschnitts der letzten. Eigentlich kann man rechnen erst ab den 80er Jahren, also mit dem Militärputsch in der Türkei, kam die Flüchtlingsbewegung so, wie wir sie heute sehen. Davor waren das überwiegend Fluchtbewegungen aus den sogenannten sozialistischen Staaten und die haben alle immer eine Anerkennung gekriegt. Da gab es gar kein formelles Asylverfahren, sondern wer aus dem Ostblock rausgekommen war, der wurde anerkannt, weil der war ja letztlich eine Bestätigung für das hiesige System, wir sind die Besseren, sonst würden die ja nicht alle hier hinkommen. Und die Leute, die denen damals geholfen haben, über die Mauer oder über den Stacheldrahtzaun zu kommen, die hießen Fluchthelfer. Heute heißen die Schlepper. Das begann Anfang der 80er Jahre mit dem Militärputsch in der Türkei. Das Land hat im vorigen Jahr dann den Notstand ausgerufen und gesagt, wir wissen nicht mehr, wo wir die Leute unterbringen sollen. Obwohl es, wie gesagt, nur in Anführungszeichen 60.000 Leute waren. Sie hätten damit nicht rechnen können, haben sie gesagt. Ich arbeite auch hauptberuflich in dem Bereich und ich habe natürlich auch Kontakt zu den Kollegen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen arbeiten. Die haben seit 2009 beklagt, dass die Plätze in den Unterkünften nicht ausreichen und immer gefordert, dass neue Unterkünfte gefunden werden müssen, um die Menschen einigermaßen human unterzubringen. Das hat niemanden interessiert. Auch die Umbrüche in Nordafrika haben niemanden interessiert und auch nicht der Bürgerkrieg in Syrien hat jemanden interessiert. Alles war überraschend. Plötzlich kam der Bürgerkrieg in Syrien, plötzlich kamen die Revolutionen in Nordafrika und komischerweise wollten die Leute dann hierher. Das wusste man alles vorher. Also wer mal in Tunesien war oder so, der kann in jedem Hotel die jungen Männer finden, die alle eigentlich gar nicht im Hotel arbeiten wollen, sondern nach Europa wollen. Ja, im Grunde genommen steht da eine ganze Generation an der Grenze und versucht hier irgendwie rüberzukommen. Das war schon vor den revolutionären Bewegungen dort so und das ist jetzt noch stärker geworden, weil sich ja gar nichts geändert hat. Es hat ja keine wirkliche Revolution gegeben, sondern das Gegenteil ist ja eingetreten. Genau die Gruppen, die gar nicht gefordert waren, sind jetzt diejenigen, die entscheiden, wie die Politik dort abläuft. Aber das Land Nordrhein-Westfalen war davon völlig überrascht. Die haben das alle gar nicht mitbekommen, insbesondere der Innenminister nicht, und hat deshalb gesagt, wir konnten gar nichts dagegen tun. Ich habe an der Stelle noch mal einmal das sogenannte Aufnahmekontingent NRW für Syrer. Also wir haben ja im vorigen Jahr eine Regelung beschlossen, bundesweit 5.000 Menschen aus Syrien aufzunehmen. Und in diesem Jahr hat dann NRW vor einigen Wochen entschieden, nochmal 1.000 Leute für Nordrhein-Westfalen. Um deutlich zu machen, von welchen Größenordnungen man da spricht, wenn wir die gleiche Zahl von Flüchtlingen aufnehmen würden, die der Libanon aufgenommen hat, dann müssten 20 Millionen Syrer hierher kommen. Es gibt 4 Millionen Einwohner und 1 Million davon sind Syrer. 5.000 Flüchtlinge erreichen täglich den Irak. Und 5.000 Flüchtlinge nimmt Deutschland auf und meint damit, sie hätten eine besondere Leistung erbracht. Jetzt will ich noch ein bisschen was sagen zu der Asylrechtsreform und den Auswirkungen auf das Verfahren heute. Also genannt habe ich die Punkte schon, noch nicht die Festung Europa. Die hat natürlich damit zu tun, Abwehr im Land funktioniert ja nur, wenn nach außen auch abgewehrt wird. Also wenn man die alle erst kommen lässt, wird es ja viel zu stressig. Also musste man die sogenannte Festung Europa sich ausdenken und in dem Zusammenhang haben sich dann der britische Premierminister Tony Blair und der deutsche Innenminister Otto Schily auf ein Konzept der exterritorialen Lager geeinigt. Das heißt, wir lösen das Asylproblem, indem die Asylverfahren in den Ländern durchgeführt werden, wo die Leute sind. Die Lager sollten errichtet werden in Tunesien, in Algerien und in Libyen, weil dort warteten die ja auf die Boote, die sie dann übers Mittelmeer brachten. Dort sollte dann ein Asylverfahren nach den Verflüchtlingskonventionen organisiert werden. Der UNHCR, Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, sollte die Asylverfahren durchführen und Anerkennungen oder Ablehnungen vornehmen. Und dann konnten sich die westeuropäischen Staaten überlegen, ob sie denn diese anerkannten Flüchtlinge dann aufnehmen oder nicht. Also selbst nach der Anerkennung war keine Garantie dafür da, dass sie hergekommen sind. Wir alle wissen, wir haben keine exterritorialen Lager bekommen. Die Entwicklungen in Nordafrika sind anders gelaufen und man kann mit den Ländern keine solchen Abkommen treffen. Aber die Diskussion gibt es nach wie vor. Jetzt will man so ein Lager zum Beispiel in der Türkei einrichten. Dann die sogenannte Drittstaatenregelung, die sehen wir gleich, wenn ich die nächste Folie aufrufe. Und das sogenannte Dublin-2-Verfahren. Das wird jetzt Ende des Jahres zum Dublin-3-Verfahren, ist nochmal wieder aufgearbeitet worden. Also das zentrale Ziel der Festung Europa ist natürlich die Abwehr der Flüchtlinge. Das kriegen wir gerade aktuell vorgeführt. Zuletzt beschlossen, letzte Woche, Eurosur, das Überwachungssystem des Mittelmeers, satellitengestützt. Damit sollen jetzt die Opfer von Lampedusa verhindert werden. Aber nicht in dem Sinne, wir retten die und bringen sie dann an Land, sondern in dem Sinne, wir drängen sie rechtzeitig ab, weil wir sie per Satellit schon dann entdecken, wenn sie an der afrikanischen Küste losfahren. Drohnen werden eingesetzt, um das Seegebiet zu überwachen und so soll lückenlos geschlossen werden. Für die, die dann trotzdem noch losrudern, ist dann Frontex da und wird dann mit speziellen Einsatzkommandos zunächst mal die nordafrikanische Küste kontrollieren, weil dort die Hauptzahl der Flüchtlinge herkommt. Es geht also darum, die Flüchtlinge abzuwehren und abzuschrecken. Also diese Instrumente militärischer Abwehr zielen darauf, dass die Menschen nach Hause berichten, es ist gefährlich zu versuchen. Nicht gefährlich, weil man ertrinken kann, sondern gefährlich, weil da auch noch Militärboote patrouillieren und wir abgedrängt werden. Neben der Küstenwache, die ohnehin schon ziemlich rigide gegen Flüchtlinge vorgeht. Also ich habe zuletzt mit einem Kollegen gesprochen, der in Lampedusa arbeitet, also dort für Pro Asyl tätig ist und Berichte darüber schreibt, wie die Situation dort ist. Und der schilderte das so, dass ein Flüchtling eigentlich glücklich sein kann, wenn er von Frontex aufgegriffen wird, wenn die ihn denn aufgreifen. Also normalerweise beobachten die nur. Die fahren dran vorbei und melden dann der Küstenwache, der zuständigen Küstenwache, dass da ein Flüchtlingsboot ist. Sie gehen nicht selber hin. Nur in äußerster Not greifen sie ein. Aber dann greifen sie ein und retten sie. Wenn die Küstenwache gerufen wird, die kommen und stechen die Boote an und sagen, also bei Schlauchbooten in der Ägäis ist das vorwiegend, von der Türkei auf die griechischen Inseln hin, dann werden sie abgedrängt, aufs offene Meer rausgetrieben und dann werden die Boote angestochen, so dass sie noch ausreichend Luft beinhalten, um dann die türkische Küste zurückzuerhalten, an die türkische Küste zurückzukommen. Das wird ziemlich rigide praktiziert. Insofern ist dort die Bedrohung durch Frontex gar nicht mal die, die im Vordergrund steht. Frontex hat eher die Wirkung, dass die Gefährlichkeit des Weges immer stärker wird. Denn durch die Abschottung der Küstengewässer, die flüchten mit sogenannten Küstenfischereibooten, also eigentlich Booten, die nicht hochseetauglich sind. Wenn ich aber weiß, dass direkt vor der Küste Frontex patrouilliert, dann muss ich die Route verändern und weiter aufs offene Meer hinausfahren, bevor ich abdrehe nach Lampedusa. Der direkte Weg ist gefährlich, weil da patrouilliert halt Frontex. Also nehme ich einen indirekten Weg. Das heißt, Fahrten, die früher 3 Tage gedauert haben, dauern heute 15 Tage. Und in der Regel ohne Nahrungsmittel und ohne Wasser, weil jeder Platz auf dem Boot besetzt wird mit Menschen. 15 Tage ohne Wasser auf hoher See, da sterben allein schon deshalb Leute, weil kein Wasser da ist. Die Zahlen, die da stehen, halte ich, das sind die Fakten, die man belegen kann, entnommen aus Presseberichten. Da gibt es eine Einrichtung in Berlin, ARIC, die dokumentieren das seit vielen Jahren und zählen sozusagen die Toten, die durch Presseberichte gegangen sind. Das heißt aber nicht, dass das die Zahl der Toten ist, weil all die Toten, die der Vorteil des Mittelmeers ist, dass man schon sehr nah an der Küste sein muss, damit Tote in Europa landen. Ansonsten sind die Strömungsverhältnisse so, dass sie nicht nach Europa kommen. Das heißt, man kann sie nicht zählen, weil sie ja irgendwo anders untergegangen sind oder schon an der afrikanischen oder türkischen Küste. Trotzdem 15.000 bis 19.000 tote Flüchtlinge an den Außengrenzen. Damit ist die europäische Außengrenze die gefährlichste Grenze der Welt. Es gibt keine Grenze, die stärker dazu führt, dass Menschen den Tod finden, als die europäische Grenze. Hier jetzt die sicheren Drittstaaten. Daraus wird ganz deutlich, dass man nach dem Grundgesetz nicht anerkannt werden kann. Denn wenn man durch einen sicheren Drittstaat gereist ist, dann gibt es keine Anerkennung mehr nach dem Grundgesetz. Der weiße Fleck, ich weiß nicht, ob man es da besser sieht. Doch, sieht man. Der weiße Fleck sind wir, ist Deutschland. Und der Rest da drumherum, der gelb ist, ist sicherer Drittstaat. Naheliegend, es gibt keinen Weg nach Deutschland, der nicht über einen sicheren Drittstaat führt. Also keine Anerkennung nach dem Grundgesetz. Aber wie ich vorhin gesagt habe, glücklicherweise gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Das Ergebnis ist, auch da regt der Innenminister sich ja immer besonders stark darüber auf, dass alle Flüchtlinge lügen und ihre Papiere wegschmeißen. Das müssen sie ja auch tun. Ja, also die übliche Fluchtgeschichte eines Flüchtlings, der auf dem Landweg nach Deutschland gekommen ist, ist die, ich war in der Türkei, ich bin in einen LKW eingestiegen, der hatte keine Fenster und als ich ausgestiegen bin, war ich in Deutschland. Durch welche Länder ich gefahren bin, weiß ich nicht. Ja, jeder weiß, dass die Geschichte so nicht stimmt. Aber man muss ihnen ja beweisen, durch welches Land sie gefahren sind. Das kann man jetzt Missbrauch nennen oder das kann man logische Reaktion auf ein Abwehrsystem nennen. Eine andere Möglichkeit, hierher zu kommen, gibt es jedenfalls nicht. Und der dritte Punkt, den man noch erwähnen muss, ist das Dublin-II-Verfahren, sogenannter Verschiebebahnhof in Europa. Das heißt, da die Grundregel lautet, es gibt nur ein Asylverfahren in Europa und zwar immer da, wo man zuerst sicher ist. Das kann aus den gerade gezeigten Gründen nie Deutschland sein. Außer bei den wenigen, die hier mit dem Flugzeug ankommen. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Hauptfluchtländer haben keine Direktflugverbindung nach Deutschland. Und eine Zwischenlandung in Paris heißt Asylantrag in Frankreich. Auch wenn man nicht ausgestiegen ist, man ist auf französischem Territorium und damit muss man dort sein Asylverfahren machen. Es gibt nicht... Das sieht jetzt so aus, dass ein europäisches Land in das andere europäische, in das direkte Nachbarland abschiebt, also die Niederlande schieben nach Deutschland ab, Deutschland schiebt nach Österreich ab, Österreich schiebt nach Italien ab und Italien will nach Griechenland abschieben. Darf sie im Moment nicht. Aber so ist der Weg. Es wird hin und her geschoben, im Grunde gleicht sich das aus. Es bleibt kein Flüchtling oder es ist kein Flüchtling weniger in Europa, es sind nur Flüchtlinge weniger in Deutschland. Spezialproblem Griechenland. Griechenland, ähnlich wie Italien, bei Griechenland ist es inzwischen aber anerkannt, Griechenland versorgt Flüchtlinge überhaupt nicht. Griechenland hält sich nicht an die Genfer Flüchtlingskonvention, obwohl sie sie unterzeichnet haben. Flüchtlinge werden, wenn überhaupt aufgenommen, dann in Haftanstalten, müssen ihr Asylverfahren in Haft hinter sich bringen, wie auch in vielen osteuropäischen Staaten, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, und die anderen bleiben obdachlos und mittellos auf der Straße. Wenn sie Glück haben, werden sie von der orthodoxen Kirche versorgt. Kirchen haben ja dann eine gewisse Verpflichtung, jemanden zu versorgen, der arm und bedrückt ist. Aber es gibt kein geregeltes System. Das heißt, die Flüchtlinge, die sehr viele afghanische Flüchtlinge kommen über Griechenland, gibt keinen anderen Weg. Und wenn die dann bei mir in der Beratung landen, dann haben die in der Regel 8 Jahre Flucht hinter sich. 6 Jahre Aufenthalt in Griechenland ist nicht ungewöhnlich. Ohne Asylverfahren, also in der Zeit ist gar nichts passiert. Teilweise sprechen die sehr gut Griechisch, weil sie in der ganzen Zeit halt irgendwie gucken mussten, dass sie über Wasser geblieben sind. Nur seit der wirtschaftlichen Krise in Griechenland ist die Situation noch prekärer geworden, weil die faschistischen Parteien, die sich da etabliert haben, inzwischen nachts Jagd auf Ausländer vornehmen, in ähnlicher Form, wie das vor ein paar Tagen in Russland gewesen ist. Da ging es allerdings nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen Migranten. Was auch noch prekär ist, Flüchtlinge erfahren in der Regel gar nicht, dass sie immer im Dublin-Verfahren und nicht im Asylverfahren sind. Das Verfahren sieht gleich aus, nur das Bundesamt weiß, dass es hier gar nicht darum geht, zu prüfen, welche Asylgründe man hat, sondern darum geht, welches Herkunftsland ist, also welcher Drittstaat ist zuständig. Und Drittstaat heißt, Drittstaatsnachweis heißt nicht, man muss dokumentiert nachweisen können, dass der dort gewesen ist, sondern es reicht zum Beispiel ein Kassenbon. Wenn man einen Kassenbon aus Turin in der Tasche hat, dann muss man ja wohl in Turin gewesen sein. Deshalb werden die in der Regel in der Erstaufnahme gefilzt, die Taschen werden leergepackt, bevor man sie fragt, sind sie über einen sicheren Drittstaat gekommen, sonst könnten sie auf die Idee kommen, Kassenbons wegzuschmeißen oder Tickets für den Bus oder die Bahn. Italien, habe ich gerade gesagt, ist so ähnlich drauf wie Griechenland. Auch dort gibt es keine Versorgung für Flüchtlinge, noch nicht mal für anerkannte Flüchtlinge. Es gibt immer noch anerkannte Flüchtlinge in Italien, aber die erhalten keine Versorgung, sondern die müssen, wenn sie das Glück hatten, vorher während des Verfahrens in einer Unterkunft gewesen sein, die Unterkunft sofort verlassen, wenn sie anerkannt werden. Sind dann müssen sich eine Wohnung suchen. Es gibt aber keine Wohnung für Flüchtlinge. Also sind sie dann obdachlos. Sozialleistungen kriegen sie auch nicht, weil sie dann arbeiten müssen. Nur ohne Sprachkenntnisse, ohne Wohnung, ohne irgendeinen Hintergrund und ohne Arbeitserfahrung findet man auch in Italien bestenfalls irgendwo in der Landwirtschaft eine Arbeit. Man teilt den Flüchtlingen dieses Dublin-Verfahren erst dann mit, wenn man abschiebt. Abschiebung heißt das dann nicht, das heißt dann Zurückführung. Weil man wird nicht ins Herkunftsland abgeschoben, sondern eben nach Italien oder nach Bulgarien. Das heißt, morgens früh um 5 klopft oder klingelt es an der Tür. Eine Bande von Polizisten und Ausländerbehördenmitarbeitern stürmen die Wohnung. Große Plastiktaschen werden hingeschmissen und gesagt, Viertelstunde Zeit. Jeder darf 20 Kilo mitnehmen und dann geht's ab. Kinder werden in der Regel in ein Zimmer eingesperrt, damit sie das ganze Elend nicht mitkriegen müssen. Wir sind ja humanitär in solchen Fällen. Und der Rest kann schreien und weinen, so viel er will. Man bringt sie ja nicht nach Hause, man bringt sie ja nur nach Frankreich oder nach Italien. Dadurch, dass man das so spät mitteilt, gibt es kein Rechtsmittel, das man einlegen kann. Das Rechtsmittel ist sowieso fragwürdig, weil in den allermeisten Fällen sagt man, wieso sollten wir nicht immer nach Österreich oder in die Schweiz abschieben dürfen? Was ist denn da schlimm? Aber trotzdem, man könnte ein Rechtsverfahren einleiten, kann man aber nicht, wenn man erst beim Einsteigen in den Flieger erfährt, das ist jetzt eine Rückführung, dann findet man in der Regel keinen Anwalt mehr, der dann auch ein Verfahren einleiten kann und schon gar keinen, der ein Eilverfahren durchsetzen kann, dass erstmal ausgesetzt wird, die Rückführung. Zum Abschluss dieses Teils einige Forderungen, wie wir sie stellen. Wir sagen, es hat die Gegenleistungen, die damals geboten worden sind, nicht gegeben. Also ist es obsolet, darüber zu diskutieren, ob man was von dieser Reform beibehält. Die Reform ist unter Vortäuschung falscher Tatsachen zustande gekommen. Sie war aus unserer Sicht sowieso völlig unbegründet und deshalb müsste eigentlich genau das, was damals eingeführt worden ist, generell wieder zurückgenommen werden. Das ist mehrfach diskutiert worden in der Flüchtlingsbewegung, weil es natürlich absurd, so eine Forderung zu stellen. Es wird natürlich nicht das Grundgesetz wieder zurückgeändert. Aber trotzdem denke ich, man kann ja die Forderungen stellen. Denn ich finde eigentlich, dass die Grundgesetzreform nie hätte stattfinden dürfen. Und schon gar nicht, wenn man jetzt politisch argumentiert, die SPD hat die Gegenleistung nicht gekriegt, die sie sich gewünscht hat. Also kann sie ja jetzt sagen, dann ziehen wir unsere Zustimmung zurück. Ich weiß, dass das nicht eintreten wird, aber das, was da abgeschafft werden soll, das ist auch unabhängig von der Grundgesetzreform eine Forderung. Asylbewerberleistungsgesetz ist zwar heute nicht mehr ganz so dramatisch, wie das noch vor einem Jahr gewesen ist, weil im vorigen Jahr das Verfassungsgericht gesagt hat, die Leistungssätze sind verfassungswidrig. Sie bekommen jetzt etwa die Sätze, die auch Hartz-IV-Empfänger bekommen, also damit ein gleiches Niveau. Aber alle anderen Bestandteile des Asylbewerberleistungsgesetzes gelten unverändert weiter. Und da gilt insbesondere der Lagerzwang, also dass man in Unterkünften wohnen muss und die Gesundheitsversorgung, dass man nur bei schmerzhaften oder akuten Erkrankungen eine Behandlung bekommt, nicht bei chronischen Erkrankungen. Das heißt eine marginalisierte Form. Und vor allen Dingen, selbst da erhält man die Behandlung in der Regel nicht, weil Entscheidungsträger zwischengeschaltet sind, die eigentlich mit so einer Frage gar nichts zu tun haben. Also ob ich krank bin oder nicht und ob was behandelt werden muss oder nicht, entscheidet in der Regel ein Arzt. Bei Flüchtlingen entscheidet ein Sachbearbeiter des Sozialamtes, ob er das für notwendig hält, einen Gutschein für einen Arztbesuch auszustellen. Und wenn der Arzt dann zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist eine Erkrankung, die muss jetzt von einem Facharzt beobachtet werden, dann wird das Gesundheitsamt eingeschaltet und prüft, ob der Arzt denn recht hatte. Und beim Gesundheitsamt arbeiten inzwischen, ich weiß nicht, ob die bekannt sind, es gibt sowas, die nennen sich Reiseärzte, sogenannte Abschiebeärzte, die immer reisefähig schreiben. Das ist so skandalisiert worden, dass man die jetzt nur noch verdeckt einsetzt, aber man hat sich die Reiseärzte jetzt ins Gesundheitsamt gesetzt. Ich kenne inzwischen 5 Städte, in denen die Gesundheitsämter einen sogenannten, wo die Ärzte, die dort arbeiten, selbst erklären, sie sind als Reiseärzte eingestellt. Reisearzt heißt dann, ich schreibe reisefähig. Und reisefähig ist man immer, es sei denn, man stirbt auf dem Flug. Die Reisefähigkeit ist nicht die Frage, ob man krank ist oder nicht, oder ob man zu Hause behandelt wird oder nicht, sondern es gibt eine höchstrichterliche Entscheidung, wann jemand nicht abgeschoben werden darf aus Krankheitsgründen. Das ist dann, wenn er innerhalb von 3 Monaten nach der Abschiebung verstirbt oder schwer zusätzlich erkrankt. Diese Grenze hat das Oberverwaltungsgericht in Münster getroffen. Richter sind ja immer dafür bekannt, dass sie schwierige Formulierungen in klare Worte fassen. So haben sie gesagt, 3 Monate. Und darauf haben dann Ausländerbehörden und Sozialämter reagiert und haben gesagt, okay, wenn jemand zum Beispiel insulinabhängig an Diabetes erkrankt ist, dann geben wir ihm Insulin für 3 Monate mit, dann stirbt er nach 3 Monaten und einem Tag, wenn er keins mehr kriegt, aber dann haben wir nichts mehr damit zu tun, dann ist das das Problem des Staates, der ihn aufgenommen hat. Also nur, um mal ein Beispiel dafür zu sagen, wie dieser Standard, dass man Medikamente oder auch Hilfsmittel für 3 Monate mitgibt, der ist inzwischen flächendeckend in Deutschland eingeführt. Das machen fast alle Sozialämter, weil es billiger ist, als sie weiter hier zu behalten. Da spart man ja noch Geld. 2 Folien sind es noch zu denen, die jetzt hier leben, in großer Zahl. 90.000 geduldete Menschen, die also abgelehnt sind im Asylverfahren und somit völlig perspektivlos hier leben, in der Regel, je nach Strenge der Ausländerbehörde, keine Arbeitsgenehmigung bekommen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, oder weiterhin dauerhaft in Unterkünften wohnen müssen, verkürzte Duldungen kriegen, Duldungen können reduziert werden bis auf 14 Tage. Der Regelfall, der Durchschnittsfall sind 3 Monate, zumindest dann, wenn eine Abschiebung nicht möglich ist in das Land. Aber wenn man den Druck erhöhen will, dann wird verkürzt auf 1 Monat oder auf 14 Tage. Der Kreis Soest, aus dem, also wo ich arbeite hauptberuflich, der hatte sich vor jetzt 8 Jahren eine besondere Regelung überlegt, tägliche Duldungen. Tägliche Verlängerung von Duldungen, da hat die Ausländerbehörde sogar den Samstag als Arbeitstag eingeführt, damit man 6 Tage die Woche Duldungen verlängern musste. Zu der Zeit gab es das Asylbewerberleistungsgesetz in der alten Form, also Bargeldleistungen waren 40 Euro. Und jetzt nehme ich mal die entferntest gelegene Stadt im Kreis Soest. Die Ausländerbehörde sitzt in Soest. Die entfernteste Stadt ist Rüthen, das ist nahe bei Büren, also nicht weit von Büren. Eine Fahrt von Rüthen nach Soest, Hinfahrt, kostet 12 Euro, also 24 Euro für eine Duldungsverlängerung. Und 6-mal die Woche muss die Duldung verlängert werden. Was war die Folge? Die Folge war, es gab massive Kontrollen in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln und somit dann eben Anzeigen wegen Schwarzfahrens, weil wie sollten sie denn kommen? Sie mussten ja zur Ausländerbehörde gehen, sie mussten ihre Duldung verlängern, aber sie hatten nicht das Geld, um den Bus zu bezahlen. Politiker im Kreis Soest haben argumentiert, die haben ja Zeit genug, dann können sie auch laufen. Wir haben schöne Wandergebiete hier, andere Leute kommen hierher, um zu wandern und die wollen mit dem Bus oder mit dem Taxi gefahren werden. Duldung heißt grundsätzlich Ausreisepflicht. Offiziell heißt der Titel nicht Duldung, der Titel heißt Aussetzung der Abschiebung. Und der wird ausgesetzt, weil irgendwas nicht da ist. In der Regel Papiere, Rückführungspapiere. Das heißt, es kann täglich abgeschoben werden. Wenn ich heute zur Ausländerbehörde gehe und für 3 Monate eine Duldung bekomme, heißt das nicht, ich bin jetzt 3 Monate sicher. Wenn die Ausländerbehörde morgen die Rückführungspapiere kriegt, kann morgen abgeschoben werden, obwohl ich noch eine Duldung für 3 Monate habe. Also die meisten Flüchtlinge realisieren das so, das ist jetzt 3 Monate sicher, das ist ein Irrtum. Und bei Geduldeten ist es dann so, dass sowieso keine Arbeitserlaubnis und keine Ausbildungserlaubnis gegeben wird, weil auch das wiederum dazu beitragen würde, dass neben dem Argument, wir sind schon so lange hier, noch das Argument käme, wir sind gut integriert. Und dann könnte man zumindest einen Petitionsantrag oder einen Härtefallantrag stellen als besonderer Einzelfall. Um das zu verhindern, wird gar keine Arbeitserlaubnis erteilt. Eben schon gesagt, 90.000 sind das, davon sind 53.000 länger als 6 Jahre da. Nun ist auch schon nach 4 Jahren aus meiner Sicht lange genug, aber man muss sich ja auf irgendeine gangbare Größenordnung einlassen, um eine Forderung zu stellen. Und so ist die Forderung gestellt worden, 6 Jahre Aufenthalt. Immer wenn jemand 6 Jahre da ist, dann sollte ein humanitärer Aufenthaltstitel erteilt werden. Das ist so eine Kompromissforderung. Also in der CDU geht man von 12 Jahren aus, die SPD hat 8 Jahre gefordert. Bei den letzten Bleiberechtsregelungen, die es gegeben hat, war die Grenze immer 6 Jahre für Familien. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Wir haben eine solche Bleiberechtsregelung in der Hinterhand. Der Bundesrat hat im vorigen Jahr mit den Stimmen aller Bundesländer eine stichtagsfreie Bleiberechtsregelung beschlossen. Aber der Bundesrat kann keine gesetzliche Regelung beschließen. Die muss bestätigt werden vom Bundestag und der Bundestag hat es abgelehnt. Obwohl alle Bundesländer beteiligt waren. Das heißt, sind ja alle Parteien involviert gewesen. In dem Zusammenhang stelle ich dann andere Forderungen als bei dem Grundgesetz, bei der Grundgesetzreform. Oder nicht ich stelle die Flüchtlingsbewegung stellt die, ich auch. Ein ordnungsgemäßes Verfahren ist für mich erstmal das Zentralste, weil aktuell gibt es kein ordnungsgemäßes Verfahren. Wie ich vorhin gesagt habe, der Innenminister kann nach Ansehen oder nach Herkunft schon sagen, ob man einen Anspruch auf ein Asylverfahren hat oder nicht und ob dieses Verfahren positiv ist oder nicht. Da sollte man, finde ich, wenn man jetzt mal eine gute Idee einbringen will, dann sollte man vorschlagen, wir sollten lauter kleine Friedrichs aus Bayern importieren und beim Bundesamt einsetzen, dann gehen die Asylverfahren einfach schneller, als sie gehen. Weil normal dauert ein Asylverfahren heute zwischen 4 und 6 Jahren. Zumindest, wenn man nicht aus Serbien oder Mazedonien kommt. Dort werden Schnellverfahren durchgeführt. Bei Tschetschenien werden inzwischen auch Schnellverfahren durchgeführt, weil auch da hat der Innenminister gesagt, da kommen viel zu viele und da ist doch alles so friedlich. Warum sollte man da noch irgendwie ein geregeltes Verfahren durchführen? Deshalb ist das geregelte Verfahren eine zentrale Forderung, weil ohne geregeltes Verfahren haben Flüchtlinge überhaupt keine Chance, hier einen Aufenthalt zu bekommen. Flughafenverfahren gehört abgeschafft. Also das Verfahren an sich ist schon kontraproduktiv für jeden Flüchtling, selbst für Flüchtlinge, die anerkannt sind. Wir haben eine durchschnittliche Schutzquote, das sind die sogenannten Anerkennungen und Abschiebehindernisse von 30%. Das heißt, 70% der Asylanträge werden abgelehnt. Und zwar nicht, weil kein Fluchtgrund vorliegt, sondern nur deshalb, weil der Fluchtgrund nicht unseren Kriterien entspricht, die erfüllt sein müssen. Lange Jahre galt das Kriterium, die Verfolgung muss staatlich sein. Nehme ich jetzt mal das Beispiel Somalia. Es gibt keine staatliche Struktur in Somalia. Somit gäbe es keine Flüchtlinge, die einen Anspruch hätten, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, weil sie ja nicht vom Staat verfolgt sind. Das ist aktuell nicht mehr so. Also jetzt gibt es auch nicht staatliche Verfolgung. Aber so gibt es eine Vielzahl von Ausschlusskriterien, die dazu führen, dass abgelehnt wird und die Öffentlichkeit den Eindruck hat, da sind ja nur Leute gekommen, die wegen wirtschaftlicher Gründe hier sind. Die haben keine politischen Gründe und dann müssen sie auch wieder zurück. Komplette Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist naheliegend, habe ich eben gesagt. Die gesundheitliche Versorgung ist das gravierendste, aber auch die Unterbringung. Abschaffung der Residenzpflicht generell, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, und durch die Abschaffung der Residenzpflicht ist eine sogenannte Wohnsitzpflicht eingeführt. Das ist im Grunde dasselbe wie eine Residenzpflicht, klingt nur anders, weil bewegen darf ich mich. Wenn ich in Rüthen am Arsch der Welt wohne und ich möchte mal nach Düsseldorf, dann darf ich nach Düsseldorf. Aber schlafen muss ich in Rüthen. Das heißt, ich muss dann abends wieder zu Hause sein. Warum muss ich abends wieder zu Hause sein? Man könnte ja sagen, ich schläfst halt in Düsseldorf. Das geht so einfach nicht. Bei den Flüchtlingsunterkünften auf dem Land gibt es Hausmeister. Und Hausmeister führen Anwesenheitslisten. Und wer nicht anwesend ist, kriegt für den Tag kein Geld. Denn er hat eine Verpflichtung, anwesend zu sein. Also die Bewegungsfreiheit, die man durch die teilweise Abschaffung der Residenzpflicht gegeben hat, scheinbar gegeben hat, hat man wieder aufgehoben durch die Wohnsitzpflicht. Selbst anerkannte Flüchtlinge müssen so lange an diesem Ort wohnen, bis sie ein ausreichendes Einkommen haben, dass sie keine Sozialleistungen mehr beziehen. Das können sie aber in der Regel, zumindest im Kreis Soest, nicht erreichen, weil da gibt es keine Arbeit. Sie würden vielleicht Arbeit in Dortmund finden, aber es schaffen sie nicht mit dem Pendeln nach Dortmund, also kriegen sie keine Arbeit. Das heißt, sie müssen in diesem Kaff wohnen bleiben. Abschaffung des Arbeitsverbotes, das hat natürlich die Gründe, dass wir sagen, die vielen Geduldeten hätten längst ein humanitäres Aufenthaltsrecht, wenn sie zumindest teilweise versuchen könnten, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Es gibt aber noch einen anderen Grund, eine Abschaffung des Arbeitsverbotes zu fordern. Das ist die Untätigkeit, die macht die Leute krank. Die sitzen in diesen Unterkünften und drehen am Rad. Ja, da ist jede Arbeit, besser als gar keine Arbeit. Für die meisten Männer ist die Erfahrung, dass sie nicht arbeiten dürfen, eine traumatisierende Erfahrung, weil sie ihre Rolle in der Familie verlieren. Sie sind der Ernährer der Familie, das ist bei den meisten Flüchtlingsfamilien so. Und die Frau kümmert sich um die Kinder. Und jetzt sitzt der Mann da und macht gar nichts. Die Frau ist am Rödeln, die rödelt den ganzen Tag. Die muss sich um die Kinder kümmern, die macht in der Regel auch die aufenthaltsrechtlichen Fragen. Der Mann sitzt nur noch frustriert und deprimiert in der Ecke und fragt sich, warum er überhaupt aus seinem Herkunftsland weggegangen ist. Also deshalb die Forderung nach der Abschaffung des Arbeitsverbotes und ein Anspruch auf Teilnahme an Integrationskursangeboten für Flüchtlinge und Geduldete. Es ist überhaupt nicht einsehbar, warum Deutschland das einzige Land in Europa ist, in dem es keine Sprachkurse gibt für Flüchtlinge, sondern erst dann, wenn sie anerkannt worden sind. Und die Einführung einer stichtagsfreien Bleiberechtsregelung, das heißt, stichtagsfrei keinen Tag festsetzen, zu dem man eingereist sein muss, sondern so eine generelle Regelung, die würde dann so formuliert sein, immer dann, wenn ein Flüchtling länger als 6 Jahre da ist, hat er einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis. Das wäre eine Bleiberechtsregelung, wie wir sie fordern, obwohl ich sagen würde, weniger wäre mehr, aber weniger als 6 Jahre wird auf keinen Fall durchsetzbar sein. Gut, damit bin ich durch.
Ja, vielen Dank auch nochmal für deinen sehr kenntnisreichen Vortrag. Ich würde jetzt die Diskussion eröffnen. Ich glaube, ja, sagen wir mal, die aktuelle Situation gibt da so ein Abweichen in die verschiedenen